Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pausengespräch. Mein Name ist Juliane Schunke, ich bin Dramaturgin an der Semperoper und sitze heute hier mit André Kellinghaus, unserem neuen Chordirektor der Semperoper, der seit dieser Spielzeit bei uns ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Gebürtig aus Hamm in Westfalen begann seine Karriere als Solorepetitor und er war seitdem neben anderen Tätigkeiten an verschiedenen Opernhäusern Europas als Chordirektor engagiert, zuletzt in Malmö, von wo er dann direkt zu uns nach Dresden kam. Und nicht nur, dass wir dieses neue Mitglied unseres Hauses in dieser besonderen Spielzeit willkommen heißen wollen, dass die Verantwortung für eines der größten Kollektive hier am Haus, den Staatsopernchor der Semperoper Dresden, mit an die 90 Mitgliedern trägt. Wir feiern in diesem Kalenderjahr auch das 200-jährige Jubiläum von Karl Maria von Webers romantischer Oper Der Freischütz, die am 18. Juni 1821 in Berlin uraufgeführt wurde. Neben der großen Beliebtheit dieser Oper, die Weber selbst am 26. Januar 1822 hier in Dresden erstmals zur Aufführung brachte, und der Tatsache, dass sie die meistgespielte Oper hier in Dresden ist, ist sie vor allem eine Oper, in der der Chor im wahrsten Sinne des Wortes eine große Rolle spielt. Aber bevor wir in dieses faszinierende Stück eintauchen, André, du bist mitten im Lockdown hier eingetroffen. Wie sieht dein Arbeitsalltag denn im Moment aus?
Nun, unser derzeitiger Arbeitsalltag ist sozusagen eine wiedergewonnene Normalität, kann man sagen, zumindest mit der wir jetzt schon seit Ende Februar arbeiten. Wir können als Chor, also als gesamtes Kollektiv, leider nur im Zuschauerraum proben. Und also nur dieser Raum ist groß genug, um unter den gegebenen Hygienemaßnahmen proben zu können. Und wenn wir den Zuschauerraum bekommen, so proben wir dort, wenn wir großbesetzte Stücke haben. Der Chorsaal selber, wo eigentlich unsere normale Probenstätte ist für unsere musikalischen Proben, steht uns auch zur Verfügung. Allerdings können wir dort nur mit maximal 26 Sängerinnen und Sängern proben. Wir machen beides, großbesetzte Stücke im Zuschauerraum, kleiner besetzte Stücke im Chorsaal. Manchmal müssen wir auch großbesetzte Stücke in Gruppen aufteilen, sodass wir halt auch diese dann im Chorsaal unter den derzeitigen Regelungen proben können.
Ja, das klingt eigentlich nach einem ziemlich genauen Abbild dessen, wie überhaupt im letzten Jahr gearbeitet wurde, dass nämlich einfach vor allem viel unserer Tätigkeit weniger dann im Künstlerischen als im Organisatorischen erst einmal liegt. Und das ist natürlich gerade für jemand, der ganz neu am Haus ist, dann nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Hattest du denn aber schon Gelegenheit, deine ganzen Sängerinnen und Sänger auch mal kennenzulernen? Beziehungsweise worauf achtet man eigentlich, wenn man halt als Chordirektor neu an ein Haus kommt? Weil man natürlich logischerweise eine soziale Beziehung zu seinen Mitarbeitern aufbaut, aber du musst ja auch sozusagen deine Direktorentätigkeit wahrnehmen. Konntest du sie schon ein bisschen kennenlernen?
Also das stimmt absolut, denn ein Chor ist ja natürlich ein Kollektiv, welches auch gelegentlich wirklich als Gruppe behandelt werden darf und muss. Aber letzten Endes sind es individuelle Sängerpersönlichkeiten, mit denen ich zu tun habe. Insofern war die Corona-Situation, wenn man sich zurückdenkt, vor etwas mehr als einem Jahr im April, war ja sämtliches Proben zunächst einmal untersagt oder wenn dann nur in Einzelsituationen. Das heißt, Chorproben waren völlig unmöglich. Und ich habe sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und Mitarbeitergespräche geführt. Das heißt, ich habe mit jedem Sänger, mit jeder Sängerin ungefähr 20 Minuten ein Gespräch geführt, um einfach jede einzelne kennenzulernen. Das ist insgesamt, glaube ich, gut angekommen und auch für mich war das sehr, sehr hilfreich, denn diese Zeit ist normalerweise nicht gegeben. Wenn man eine neue Stelle antritt und insbesondere wenn der Chor so groß ist, dauert es schon mindestens ein Jahr, wenn nicht noch länger, ehe man wirklich jeden Einzelnen einigermaßen kennengelernt hat. Und diesen Prozess konnte ich sozusagen aufgrund der Corona-Situation beschleunigen, was auch was für sich hatte und mir sicherlich den Einstieg auch etwas erleichtert hat.
Da kann ich dir auch wirklich nur recht geben, weil mir als Dramaturgin ging das ja auch so, als ich vor 5 Jahren an die Semperoper kam, dass ich auch gleich mehrere Stücke mit dem Staatsopernchor zusammen hatte und es wirklich einfach eine ganze Weile gedauert hatte, bis ich wirklich jeden auch zuordnen konnte. von den meisten weiß ich mittlerweile auch verbindlich wirklich die Namen, dass man sich da gut auskennt. Aber das ist ja toll, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Auszeit auch gleich zu nutzen, um die Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen.
Ganz genau.
Genau. In diesem Zusammenhang hast du ja sicherlich auch schon von der Besonderheit unseres Chores gehört, der ja eben zu den ältesten feststehenden Opernchören in Europa gehört. Und wir haben 2017, das war in meiner ersten Spielzeit, in der ich hier war, auch gleich mal das 200-jährige Chorjubiläum gefeiert. Und auch deshalb sind wir ja auf die Idee gekommen, dieses Pausengespräch heute zu machen. Wir haben uns schon im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten, dass ja niemand geringerer als Karl Maria von Weber, selbst eben Kapellmeister hier am Haus, derjenige gewesen ist, der es wirklich sehr staatstragend vorangetrieben hat, diesen Chor hier zu installieren, der sich also durchgesetzt hat bei der Obrigkeit, dass es das gibt. Und man kann natürlich da eine ziemlich gute Verbindung auch sehen zu seiner Oper Der Freischütz, die eben, und damit sind wir dann nämlich auch beim Freischütz, ja wirklich eine ausgewiesene Choroper, also jetzt aus der dramaturgischen Richtung erst einmal gesehen ist. Man hat wirklich den Eindruck, als er 1817 hier angefangen hat, dass er sich erst einmal darum gekümmert hat, dass es dieses Kollektiv gibt und dass er viel stärker szenisch und natürlich musikalisch eingebaut wird und dass dann 1821 eben mit diesem Freischütz er dann auch wirklich gleich ein Werk vorgelegt hat, was heute hier in Dresden die meistgespielte Oper ist. Das hat unser historisches Archiv mal erhoben, sodass du da mit dem Freischütz, wenn wir ihn denn jetzt hätten live spielen können, ja auch gleich wirklich ein sehr traditionelles Werk hier bekommen hättest. Jetzt habe ich schon gesagt, aus dramaturgischer Sicht ist dieser Freischütz wirklich mit einer sehr diversen Chorpartie versehen. Als Chordirektor gesagt, ist es denn tatsächlich eine so große Chorpartie oder einfach nur sehr vielseitig?
Das Zweite ist der Fall. Also vom reinen, wenn man Minuten zählt, ist die Chorpartie gar nicht so besonders groß. Aber die Vielfalt ist doch beträchtlich. Der Chor tritt ja in unterschiedlichsten Situationen auf. Nebenbei ja auch in der Wolfschluchszene mehr oder weniger teilweise nur geräuschhaft oder zumindest als spukhafte Erscheinung. Also der Reiz dieser Chorpartie ist tatsächlich die Vielfalt.
Und das heißt aber auch, also wenn man so viele unterschiedliche Genres, hätte ich jetzt vielleicht fast gesagt, weil sie ja wirklich von der Bevölkerung über den Chor der Jäger bis hin eben zu jenem Geisterchor doch sehr Unterschiedliches abdecken müssen. Geht man da bei der Einstudierung, beziehungsweise jetzt ist unser Chor ja mit dem Freischütz, ist ja schon längst natürlich einstudiert, aber wie muss man damit umgehen mit diesen verschiedenen musikalischen Farben? Muss man da, wenn man das jetzt wieder auffrischt und trainiert, das unterschiedlich machen?
Zunächst mal ist es ja so, also eine Wiederauffrischung ist immer notwendig und das wird auch immer gemacht. Also es gibt bevor also eine Wiederaufnahme dieser Oper stattfindet, gibt es eine Probe im Chorsaal, in der das Stück halt wieder aufgefrischt wird. Und das ist auch notwendig, weil ich sehe das immer so als, ich würde es mal ganz banal als Staubwischen betrachten. Wir haben also mit dem Freischütz oder mit der Chorpartie des Freischütz ein Kunstwerk vor uns, welches eben, wenn man es nicht auffrischt, Patina ansetzt oder einfach ungenau wird, seine Schärfe verliert. Und das ist eben dann auch meine Aufgabe als Chordirektor in einer Wiederaufnahme. Bei Neuanstudierungen gibt es noch andere Aspekte, aber bei einer Wiederaufnahme einfach dem Stück wieder den Schliff und die Schärfe zu geben. Und zum anderen ist natürlich so, dass wir ja mit wechselnden Gastdirigenten zu tun haben und auch jeder Gastdirigent, dem ich ja verantwortlich bin, auch seine eigene Lesart mitbringt. Und in der Regel findet auch da vorher ein Gespräch mit dem Dirigenten statt und wir sprechen natürlich über alle Stellen oder alle wichtigen Stellen. Und das ist dann auch meine Aufgabe natürlich, die Lesart des Dirigenten eben dem Chor auch mitzuteilen.
Wenn du sagst, Genauigkeit und Schärfe der Partie, ist es denn eine schwere Musik für den Chor? Also ist es also vom Rhythmischen her, wie würdest du das sagen?
Das ist tatsächlich eine anspruchsvolle Chorpartie. Man möchte es fast gar nicht meinen. Es sind so viele Hits dabei und auch Melodien, die man glaubt, mitsingen zu können. Aber wenn man sich mal die Partie wirklich von einem sängerischen Standpunkt her ansieht, muss man feststellen, es hat seine Schwierigkeiten. Man muss seine Stimme unglaublich gut im Griff haben. Es gibt Stellen, die rhythmisch unglaublich präzise sein müssen. Wenn man zum Beispiel an die Soprane bzw. die Tenöre denkt, es sind Stellen, die rein von der Stimmlage her hoch angesiedelt sind. Das heißt, man muss auch da die Stimme gut im Griff haben. Also es ist tatsächlich eine tiefe professionelle Sänger, wenngleich wir alle wissen, dass zu der Zeit, wo Karl-Maria von Weber sozusagen seine Stücke aufgeführt hat, das professionelle Chorwesen ja erst im Entstehen begriffen war. Aber Weber hat bereits sozusagen seine Latte relativ hoch gehängt und ein Beispiel dafür auch oder ein Beweis dafür, wie anspruchsvoll und wichtig sozusagen diese Chorpartie ist im gesamten Chorwesen, ist, dass sie bei Chorvorsingen, also wenn sich neue Sänger für eine frei werdende Stelle bewerben, dieser Viktoria-Chor, der Eröffnungschor aus dem Freischütz, sehr häufig als Probesingstück benutzt wird. Das ist ein Beweis dafür, wie elementar dieses Stück ist, aber auch, dass es eben eine anspruchsvolle Chorpartie ist.
Wenn du schon den Viktoria-Chor erwähnst, mit dem das Stück ja auch tatsächlich beginnt, und dann gibt es ja wirklich solche Evergreens, bei denen ich jetzt auch bis jetzt gerade noch geglaubt hätte, dass ich vielleicht irgendwas davon mitsingen könnte, aber wenn ich dir so zuhöre, dann bin ich da jetzt doch noch mal um einiges respektvoller. Was sind denn so die Evergreens in diesem Stück?
Nun, die Evergreens sind, also der das bekannteste Stück ist sicherlich der Jägerchor. Mhm. Der ist halt wirklich, den pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Aber gerade dieser Chor ist in mehrerlei Hinsicht wirklich anspruchsvoll. Mhm. Er muss rhythmisch sehr, sehr genau sein. Und obwohl, und das ist ja das Paradoxon eigentlich, das Stück geht mit wenigen Ausnahmen, es gibt eine Fermate, es gibt vielleicht mal eine Stelle, wo das Tempo verzögert. Aber letzten Endes ist das ja ein marschartiges Stück. Aber gerade das ist oft sehr schwierig darzustellen, diese Genauigkeit, weil wenn das Tempo eigentlich gar nicht verändert wird, ist es vor allem nicht selten gar nicht so einfach, das mit dem Orchester zusammenzubringen. Weder für den Dirigenten noch für die Chorsänger. Das heißt, es ist gar nicht so einfach vom Zusammensingen bzw. Zusammenspiel und, wie ich ja schon eingangs erwähnte, für die hohen Stimmen, sprich die ersten Tenöre, von der Lage her liegt es nicht so angenehm und es gibt Vorschläge, über die natürlich auch, für die es unterschiedliche Interpretationen gibt. Wenn man sie so singt, wie Weber sie notiert hat, ist es auch schwer zu realisieren. Es gibt gewisse Traditionen, die das, diese Vorschläge, die da, das ist diese berühmte Stelle mit dem Tja-La oder mit dem, Sie kennen diese Stelle, es ist ja, bam, 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 bam. Und notiert ist ja, ja, ja. Oft wird dann diese Stelle vereinfacht, indem man einfach Sechzehntel singt. Das heißt, ja, da, dam, ba, da, dam, ba, da, dam. Weil es sanglicher ist, ist eine weit verbreitete Tradition. Will man sie anwenden oder nicht? Oder will man es doch so singen, wie es ursprünglich notiert ist? Das ist eine Frage wieder der Lesart des Dirigenten. In jedem Fall ist dieses Stück, man darf es nicht unterschätzen.
Dann haben wir also Viktoria-Chor, wo ja natürlich auch die Damen mitsingen. Der Jägerchor ist ja ein reiner Herrenchor, ein Männerchor. Und dann, wir hatten es schon mal ganz kurz, dieser Geisterchor, der zum Beginn der legendären Wolfsschluchszene zu hören ist. Das sind auch wieder die Herren, sind das ausschließlich oder sind da auch Damen dabei?
Da sind auch Damen dabei. Aha. Und die Damen singen eben im Prinzip nur ein Laut oder ein Geräusch. Das ist Uhui. Dieser Text ist nicht weiter erklärt, es ist eben einfach nur ein Laut und diese Stelle ist sicherlich auch sehr bekannt, weil eben die Wolfsschluchszene selbst ja sehr bekannt ist und auch sagen wir von insgesamt ja der modernste Teil der Oper ist, sag ich mal, wegen dieser Spuksatmosphäre und den ja, dem Naturalismus, der dort anklingt. Genau. Und das ist sicherlich ein weiterer sehr bekannter Chor.
Das ist auch tatsächlich ein sehr wichtiges Merkmal dieser Oper, weshalb sie auch so beliebt geworden ist, sind einfach diese naturmystischen Verbindungen zwischen der eigentlichen Handlung und dem, was in der Musik geschieht, wie das dort abgebildet wird. Also so wie man sich das ja denken kann, hat Weber hier auf eine literarische Vorlage zurückgegriffen, die wiederum auf mehrere Mythen zurückgreift, die sich eben mit dem Gießen von Freikugeln und dem Eingreifen des Teufels beschäftigten. Und das hat er eben vor allem in dieser Wolfsschluchszene sehr gut umgesetzt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als Tochter eines Bariton, dass mein Vater, wenn er den Kasper im Freischütz gesungen hat, mir erzählt hat, dass für ihn eben diese Ui-Laute beziehungsweise generell dieser Geisterchor immer die beste Einstimmung dann war, wenn er dann schon auf der Bühne saß, um jetzt einfach mit diesem Ritual anzufangen, dass es ihm jedes Mal die Gänsehaut über die Arme getrieben hat, wenn er diesen Chor gehört hat. Also insofern ist dieses lautmalerische, aber auch gleichzeitig atmosphärische von dem, was Weber da komponiert hat, sehr wirkungsvoll auf jeden Fall gewesen. So wie du darüber sprichst, hat man auch den Eindruck, dass das auch nicht der erste Freischütz ist, der dir jetzt hier so begegnet. Wie oft hattest du denn mit diesem Werk schon zu tun?
Zu tun hatte ich mit dem Werk eigentlich bereits während meines Dirigierstudiums, weil eben auch für Dirigierstudenten, ich habe nebenbei gesagt Orchesterleitung studiert, und ja, das ist eigentlich auch ein Standardwerk für angehende Dirigenten. Und das war meine erste Beschäftigung mit dem Stück, mit der gesamten Partitur. Als Chordirektor wiederum habe ich bereits zwei Neueinstudierungen gemacht. Die erste war in der Komischen Oper in Berlin. Das war eine Inszenierung von Calixto Bieto. Dirigent war Patrick Lange, der damalige Chefdirigent. An der Komischen Oper war das Stück natürlich, also gehört es auch zum Standardrepertoire. Das heißt, das war jetzt für den Chor auch nicht neu. Etwas interessanter vom Standpunkt eines Chordirektors aus war tatsächlich die Einstudierung, die ich in Kopenhagen gemacht habe, am Königlichen Opernhaus. Dort war es eine Inszenierung von Kaspar Holten. Dirigent war Dirk Kaftan. Es war insofern interessant, als der Freischütz außerhalb des deutschen Sprachraums eigentlich nicht sehr häufig aufgeführt wird. Das Stück ist, ich will nicht sagen gänzlich unbekannt, aber gehört zu den weniger gespielten Stücken, hat nicht diese Bedeutung, wie es in Deutschland hat. Und dem dortigen Chor, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie es je gesungen haben, aber wenn, dann muss es schon lange zurückgelegen haben, weil ich da in dem Fall tatsächlich fühlte es sich an, zumindest für mich als Chordirektor, als fange ich wirklich bei Null an mit dem Chor, was Vor- und Nachteile hat. Und da habe ich aber eben auch gemerkt, wie für einen Sänger, der das noch nie gesungen hat und der es, oder ich spreche von den Chorsängern, die es noch nie gesungen hatten, wie sie eben mit diesen technischen Schwierigkeiten, die ich zuvor ja schon beschrieb, zu kämpfen hatten. Und es mich doch nicht wenige Proben gekostet hat, um diese ganzen Stücke überhaupt zum Klingen zu bringen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade bei so einem Stück dann nicht ganz einfach ist. Denn auch neben dem musikalischen Anspruch, den Weber da gestellt hat, eben auch textlich, sowohl auch für die Chorpartie, aber auch für das Solistenensemble, das einfach sehr, sehr anspruchsvoll geraten ist und man eben immer wieder auch gerade auf die große Verständlichkeit dieses Werkes achten muss, auch natürlich als Chordirektor, aber natürlich auch als Studienleiter, wenn man dieses Stück betreut. Und darauf wird natürlich hier in Dresden auch sehr, sehr großer Wert gelegt. Wir haben ja insofern eine sehr lange Tradition damit, dass es in der Edition Semperoper mittlerweile eine Einspielung gibt von 1951, die eben erhältlich ist. Und jetzt im Moment, wenn wir dann wieder spielen dürfen, zeigen wir ja eine Produktion von Axel Köhler aus dem Jahr 2015. Da kann man dann natürlich wirklich den Chor ganz hervorragend erleben, darstellerisch und sängerisch. Und dann sehen wir ja hoffentlich auch dich dann bald mal wirklich live und in Farbe. Wir hatten schon mal kurz die Gelegenheit, weil auch der Chor einen Semperdonnerstag gestaltet hat. Da hat man dich am Pult gesehen. Aber ansonsten ist ja auch das Los eines Chordirektors, die gesamte Arbeit hinter der Bühne, das Musikalische zu machen. Und während der Vorstellung trittst du ja eigentlich normalerweise nicht in Aktion. Genau. Ich höre gerade unsere Pausenklingel, die mir anzeigt, dass unser kleines Gespräch sich jetzt wieder dem Ende neigen muss. Noch eine letzte Frage. Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Zahlen so entwickeln, wie das jetzt gerade aussieht, nämlich positiv, welche Stücke studierst du jetzt gerade ganz aktuell mit dem Chor ein? Was steht an?
Ganz aktuell bereiten wir Stücke aus dem Repertoire der nächsten Spielzeit vor. Mit dem gesamten Chor, wenn wir den Zuschauerraum haben, probiere ich im Moment Beethovens 9. Symphonie. Mhm. Auch das ein Stück ähnlich weit verbreitet und bekannt hierzulande wie der Freischütz und dem Chor auch durchaus natürlich geläufig. Aber auch dieses Stück bedarf der Pflege. Das heißt, wir machen Beethovens 9. Symphonie. Dann bereiten wir vor für das Gedenkkonzert zum 13. Februar 2022, in dem Fall Bruckners Te Deum. Beide Konzerte werden mit Christian Thielemann stattfinden. Außerdem bereiten wir vor, die größte also für den aus Sicht des Chores größte Neuproduktion in der kommenden Spielzeit, AIDA. Dann haben wir noch ein ganz interessantes Projekt, an welchem wir in kleiner Besetzung mitwirken. Und zwar ist ja das Jahr 2021 das Festjahr anlässlich der 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Und in diesem Rahmen gibt es auch eine Koproduktion zwischen der Semperoper und der jüdischen Gemeinde hier in Dresden. Und wir werden in der neuen Synagoge in Dresden ein Konzert aufführen mit einem Kantor zusammen, in welchem wir Synagogalmusik aus dem 19. und 20. Jahrhundert aufführen werden. Und das ist natürlich für uns alle ein gänzlich neues Repertoire, in das wir uns einarbeiten, was aber höchst spannend ist. Und ja, auf dieses Konzert freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass im Oktober, wenn das stattfinden soll, die Bedingungen, sagen wir mal, bezüglich der Infektionslage so sind, dass wir auch wieder unter normalen Bedingungen singen können. Und insofern wäre das wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzert, was in der Synagoge hier stattfindet.
Das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich natürlich, wie wichtig auch für einen Opernchor das Konzertwesen ist, ne? Sozusagen, um die verschiedenen Spielarten zeigen zu können. Aus eigener Erfahrung kann ich noch sagen, als Dramaturgin, die ich ja nun schon einige Stücke hier betreut habe, dass unser Staatsopernchor auch ein sehr spielfreudiger ist und sich eben immer wieder auch sehr, sehr gern auf der Bühne, wenn ich das so salopp sagen darf, sich gern austobt. Und ich auch von einigen Kollegen jetzt schon gehört habe, dass sie sich sehr freuen, wenn sie dann endlich wieder auch mal auf der Bühne stehen können, ein Publikum dort unten im Zuschauerraum wahrnehmen können und sozusagen ihre Künste sowohl im Darstellerischen als natürlich auch im Sängerischen zu zeigen. Insofern herzlichen Dank, liebe André Kellinghaus, dass du heute hier warst und dass wir ein bisschen über den Freischütz geplaudert haben. Und wir hoffen, dass wir Ihnen wieder ein bisschen Lust gemacht haben, sich mit diesem Stück zu beschäftigen.